Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 357. Heute mit Philipp Zöller, dem Chef und Eigentümer von Infecto Farm, einem Pharmaunternehmen spezialisiert auf Kinderheilkunde. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das denn hier für ein Thema im E-Commerce-Podcast? Das ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema, weil mich das super interessiert, das ganze Thema Health Tech, und weil es natürlich viele Bezüge in die Handelslandschaft gibt. Wie stellt man Produkte her? Welche Regulatorien gibt es? Wie kommen die am Ende des Tages in die Kliniken zu den Ärzten, zu den Endkunden? Gibt es da demnächst ein Direct-to-Consumer-Geschäft? Warum sind einige Produkte zu teuer? Warum sind andere wieder so günstig? Warum verdienen bestimmte Ärztegruppen nicht so viel Geld, insbesondere die Kinderärzte? Darüber spreche ich mit Philipp und er gibt eine ganze Menge spannender Antworten. Also wer von euch den Health-Tech-Markt spannend findet, der sollte hier unbedingt reinhören. Da kann man, glaube ich, mal über den Tellerrand hinausschauen und noch eine ganze Menge lernen. Ansonsten möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass hier so ein bisschen Verzug ist in den Aufnahmen. Ich komme hier kaum hinterher mit den Podcast-Aufnahmen, weil wir so viele coole Gäste haben für die Spryker Excite am 7. Oktober. Das ist ja unser eigenes kleines Firmen-Event, wo ein paar tausend Leute online zuschauen, ein paar hundert Leute vor Ort in der Kulturbrauerei und dort Gäste erleben wie Lyon Sochar, dem weltweit führenden Mentalisten, dann unter anderem ist Guy Kawasaki vor Ort und viele, viele andere. Wir erzählen ein bisschen was zur Produktroadmap, was mit Spryker passiert bisher, Partner sind da, Kunden sind da und man kann vor Ort auch wieder feiern, habe ich, glaube ich, gelesen in den letzten Anordnungen von der Stadt, also auch tanzen sogar, aber ich glaube nur tanzen mit Maske. Mal schauen, ob das da wahrgenommen wird und gleichzeitig helfen wir natürlich auch ein bisschen mit bei der Konferenz von unserem Hauptinvestor Project A. Die machen nämlich am nächsten Tag, am 8.10. in Berlin wieder die Project A Knowledge Konferenz. Und die muss, glaube ich, jeder gesehen haben, der sich für das Thema digital interessiert. Das ist so eine Druckbetankung für alle digitalen Themen. Da sind wieder alle Experten aus dem ganzen Ökosystem versammelt und geben kostenlos ihr Wissen weiter. Und ihr könnt auch kostenlos teilnehmen mit dem Code Spryker21. Könnt ihr euch bei der Project A Knowledge Konferenz anmelden und dann werdet ihr auch da durchgelassen. Also es kann nicht jeder kommen, aber ihr, die den Kassenzonen-Podcast hört, ihr qualifiziert euch schon für die Project A Knowledge Konferenz. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes und würde mich freuen, wenn wir uns dort zumindest virtuell sehen. Ich glaube, es ist nämlich im Wesentlichen virtuell, während die Spryker-Konferenz am Vortag zumindest hybrid ist. Also ein paar hundert vor Ort, ein paar tausend im Stream und relativ viel gute Unterhaltung ist da garantiert. Genauso viel gute Unterhaltung, wie ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten bekommt mit Philipp Zöller. Philipp, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Eine Folge, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Heute geht es über das Thema Pharma, Pharmaindustrie. Wie verändert sich dieser Markt? Welche Rolle spielen da Digitalisierungsvorhaben? Welche Rolle spielen die großen neuen Digitalapotheken? Amazon, was hat sich jetzt verändert durch den Aufstieg von BioNTech und Co. Bevor ich da jetzt noch weiter einsteige, gebe ich dir mal die Möglichkeit, dich selber mal vorzustellen. Also wer bist du und was macht eigentlich Infecto Farm ganz genau?
Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Genau, also mein Name ist Philipp Zöller. Ich bin Geschäftsführer und der Gesellschafter der Firma Infecto Farm. Kurz zu meiner Person, ich bin 36 Jahre alt, Vater von drei Kindern, habe von der Ausbildung her Pharmazie studiert und was sicherlich zu meiner Person noch relevant ist, ich bin leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan, also neben der Familie und dem Unternehmen ist die Leidenschaft für den Fußball bei mir dominant. Und genau, und was ich beruflich mache, ich bin seit Anfang 2012 hier im Unternehmen aktiv, zum Unternehmen Infecto Farm. Wir sind das führende Unternehmen im Bereich der Kinderheilkunde in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1988 durch meine Eltern gegründet und mein Vater ist leider Ende 2011 ganz plötzlich verstorben. Und ich war zu der Zeit in Berlin, habe meine Promotion absolviert und wir hatten halt überlegt, wie sollen wir weitermachen. Und meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben entschieden, komm, wir versuchen das Unternehmen 3 Jahre stabil zu halten und wenn wir das schaffen, dann versuchen wir auch weiter zu wachsen. Und so sind wir dann 2012 gestartet und haben tatsächlich die Erfolgsgeschichte der Jahre davor bis heute weiterschreiben können. Wir sind jetzt gut 30 Jahre alt, wie gesagt 1988 gegründet. Der Name Infectopharm kommt daher, dass unser erstes Produkt ein Penicillinsaft war. Also ein Penicillin ist das wahrscheinlich bekannteste Antibiotikum, was man kennt. Total generisch. Generisch bedeutet, es kann jeder quasi in einem Arzneimittel als Wirkstoff einsetzen. Ist nicht mehr patentgeschützt. Und die Idee meines Vaters 1988 mit dem ersten Produkt war eben ein Infectocillin-Forte-Saft. Und der Name sagt es eigentlich schon. Es ist Penicillin drin und der war hochkonzentriert. Und der Vorteil daran war, Antibiotikasäfte für Kinder haben normalerweise die Eigenschaft, dass sie sehr bitter schmecken. Und dadurch, dass der Saft aber konzentriert war und er war gut vom Geschmack maskiert, musste das Präparat nur zweimal täglich eingenommen werden und es hat geschmeckt im Vergleich zu den am Markt befindlichen Präparaten, die nur viermal am Tag eingesetzt werden mussten und nicht geschmeckt haben. Und das war tatsächlich ein Riesenvorteil für die Therapie, für Ärzte, für Mütter und für die Kinder und hat die Therapietreue verbessert. Und so ist eigentlich die ganze Geschichte von Infectopharm dann weitergegangen. Heute, 30 Jahre später, entwickeln wir immer noch unsere Präparate analog zu diesem Infectocillin-Forte-Saft. Wir gucken uns Wirkstoffe an, die nicht mehr patentgeschützt sind, aber entwickeln neue, einzigartige Arzneimittel und suchen immer den Vorteil für den Patienten. Wir haben heute über 130 verschiedene Präparate in unserem Sortiment, bieten quasi alles an, was der Kinderarzt zur Therapie von den kleinsten Patienten benötigt. Das Einzige, was wir in unserem Portfolio nicht haben, und das ist ganz relevant in der Kinderheilkunde, sind Impfstoffe. Das ist noch den großen Forschenden vorbehalten. Aber auch hier sind wir in losen Gesprächen mit großen forschenden Unternehmen, ob es hier nicht Möglichkeiten der Kooperation gibt. Genau, ich könnte jetzt noch weitersprechen. Über die Jahre hat sich, ja,
ja, aber vielleicht nochmal, damit man so ein bisschen einordnen kann, so Mitarbeiterumsatz, wo liegt das?
Genau, also wir haben aktuell hier am Standort in Heppenheim, wir sitzen in Heppenheim, das ist eine halbe Stunde südlich von Frankfurt. Heppenheim kennen wahrscheinlich einige, das ist der Wohnort von Sebastian Vettel, auch Vettelheim genannt. Wir haben hier ungefähr 220 Mitarbeiter. Wir wachsen vom Umsatz als auch von Mitarbeitern im Schnitt so ungefähr 10-15% pro Jahr, machen dieses Jahr wahrscheinlich so knapp 200 Millionen Euro Umsatz. Genau. Wir haben, muss man dabei sagen, seit 4 Jahren eine Niederlassung in Wien, also in Österreich, haben wir ein eigenes Unternehmen. Wir werden nächstes Jahr in einem weiteren großen europäischen Land eine eigene Niederlassung gründen zum Januar. Und tatsächlich haben wir Ende letzten Jahres einen Pharmahersteller übernommen, der in Berlin sitzt, mit weiteren 100 Mitarbeitern. Aber den Umsatz des Herstellers in Berlin habe ich auch nicht dazu gerechnet. Also unser Kernumsatz sind so ungefähr 200 Millionen Euro mit 220 Mitarbeitern.
Und ihr habt ja auch, das kann man ja beim Bundesanzeiger auch einsehen, ja auch eine sehr ordentliche Umsatz sozusagen in Rendite im deutlich zweistelligen Bereich. Und wenn ich mir die Zahlen so angucke, 200 Mitarbeiter, 200 Millionen Umsatz, hohe Umsatzrendite, ist ja fast ein Softwareunternehmen. Wie kann das sein? Weil ich habe immer gedacht, so ein Pharmaunternehmen, das muss ja forschen, Medikamente irgendwie herstellen, vertreiben, irgendwie 70% des Unternehmens sind Außendienst und klar, am Ende bleibt bei einem sehr hohen Umsatz noch eine auskömmliche Marge. Das sieht man ja bei vielen großen Pharmakonzernen, aber das fand ich jetzt schon sehr erstaunlich. Seid ihr da anders aufgestellt als andere?
Genau, also der Grund, warum wir tatsächlich sehr profitabel arbeiten, liegt daran, dass wir unsere Kosten sehr gut im Griff haben. Also ein klassisches Pharmaunternehmen hat deutlich mehr Mitarbeiter bei ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz. Wir haben keine eigene Produktion. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir einen Hersteller übernommen in Berlin, aber davor hatten wir keine eigene Produktion. Das sind natürlich Kosten, die wir dadurch einsparen können. Wir haben auch, ich habe es ja schon erwähnt, 130 verschiedene Präparate in unserem Portfolio und es sind alle Darreichungsformen, die man so kennt. Also wir haben Säfte für Kinder, wir haben Pflaster, wir haben Tabletten, wir haben Spritzen, wir haben Salben, Cremes, also alle Darreichungsformen, die man sich vorstellen kann. Und dadurch, dass wir noch relativ national unsere Umsätze generieren, haben wir natürlich auch kleine Absätze. Und wenn wir für alle diese einzelnen Darreichungsformen eine Produktionsanlage bauen würden, die würden wir gar nicht ausgelastet bekommen. Das würden enorme Kosten sein. Deswegen arbeiten wir mit sogenannten Lohnherstellern zusammen, also die in unserem Auftrag die Produkte fertigen. Die werden alle in Europa gefertigt, die Arzneimittel, aber eben das sind keine Kosten, die direkt bei uns anfallen. Und der andere totale Vorteil bei unserem System ist und was uns auch wirklich unterscheidet von, sagen wir mal, 98% aller anderen Pharmaunternehmen in Deutschland. Wir verstehen uns als innovatives Pharmaunternehmen, weil wir immer neue Arzneimittel entwickeln. Aber wir haben keinen Außendienst. Also wir haben nicht den klassischen Pharma-Außendienst, der mit dem Auto zum Kinderarzt fährt oder zum HNO-Arzt oder zum Dermatologen und dort in 5 Minuten versucht, ein neues Produkt vorzustellen, wie der fährt, sondern wir haben ein ganz eigenes Marketingkonzept, was auf produktneutrale wissenschaftliche Fortbildung für Ärzte basiert. Und dieses Konzept ist wirklich über 30 Jahre sehr nachhaltig entwickelt und entstanden, hat am Anfang sehr viel Geld gekostet. Jetzt ist dieses System aber etabliert und ermöglicht uns natürlich, weitere Produkte immer wieder in diesen Kanal mit reinzuwerfen. Damit erreichen wir unsere Zielgruppe, die Kinderärzte, wunderbar. Und dadurch schaffen wir es natürlich, unsere Marketingkosten auch im Griff zu halten.
Ja, das ist das Konsilium, was du ansprichst. Genau. Meine Frau ist ja Kinderärztin, die kennt das auch. Die konnte sofort mit eurem Unternehmen was anfangen. Und die Kinderärzte freuen sich immer, wenn es die nächste sozusagen Fortbildungseinladung von euch gibt. Ich war selber mal bei einer, weil ich ja meine Frau abgeholt habe, tatsächlich in Berlin. Und habe mir das mal angeschaut. Sieht im Grunde genommen aus wie wenn für die E-Commerce-Zuhörer hier sozusagen, es gibt so einen kleinen Messeteil mit gutem Essen, was ungewöhnlich ist für Fortbildung für Ärzte. Meistens gibt es ganz schlechtes Essen. Es gab ein gutes Buffet, einen riesigen Saal mit gefühlt so 1200 Plätzen.
Ja, okay.
Und vorne standen sozusagen Menschen vom Fach, also in der Regel Ärzte, die dann irgendwie Studien vorgestellt haben, neue Therapie, Erkenntnisse und ich glaube, gefühlt 80% im Raum waren tatsächlich Kinderärzte, die es auch wirklich interessiert
hat. Und wo war das? In welcher Stadt war das?
Berlin.
Das war in Berlin, genau. Das war wahrscheinlich im Maritim hinter der neuen Nationalgalerie. Mhm. Darf ich mal ein bisschen was zu dem Konsilium sagen, weil das macht uns wirklich aus als Pharmaunternehmen. Also dieses Konsilium, das besteht ja auch in unserem Namen. Wir heißen ja Infecto Pharma Arzneimittel und Konsilium GmbH. Und als mein Vater damals die Idee hatte, das Unternehmen zu gründen, ist er ganz klassisch zur Bank gegangen, hat gesagt, hier, ich habe eine Produktidee. Ich will, damals gab es hier noch, gab es noch die Mauer, war noch West- und Ostdeutschland geteilt. Also wollte er quasi nur die Westdeutschen Kinderärzte erstmal erreichen, hat hochgerechnet, wir brauchen mindestens 20 Außendienstmitarbeiter. Also Vollkosten pro Außendienstmitarbeiter, sagen wir mal 100 bis 150.000 Euro mit Sozialversicherung, mit Auto und so weiter und so fort. Und er hat erstmal gesagt, ich brauche ein paar Millionen von der Bank. Und die haben ihm natürlich einen Vogel gezeigt mit einem generischen Penicillinsaft für Kinder, was ja auch noch eine Akuterkrankung ist. Also die Kinder, die ja eine Infektion haben, die bekommen einen Antibiotikasaft und nach 14 Tagen sind sie gesund. Dann setzen sie es nicht weiter ein. Und die Kosten und die Preise für diese Säfte, wenn sie generisch sind, sind extrem niedrig. Also keine Bank hat an diese Idee geglaubt. Also hatte mein Vater die Herausforderung zu überlegen, wie kommt er sonst an die Ärzte. Und so kam die Idee fürs Konsilium. Und das Konsilium hat ursprünglich daraus bestanden, dass wir einen wissenschaftlichen Fragen- und Antworten-Service angeboten haben. Also wir haben allen Kinderärzten in Deutschland gesagt, wenn ihr eine Frage habt, egal was es ist, eine spannende Frage aus eurem Alltag, einen spannenden Fall aus eurem Alltag, sendet die Frage an uns. Wir nehmen die Frage auf, kostenfrei, anonymisieren sie und leiten sie an einen der führenden Experten, Professoren und so weiter und so fort in Deutschland weiter. Und dort wird die Frage für euch absolut produktneutral. Also es wird nie von einem Arzneimittel, von einem Namen genannt, gesprochen. Maximal der Wirkstoff wird erwähnt und immer absolut wissenschaftlich und praxisrelevant für euch weiter. Also wird immer mit einer aktuellen Leitlinie oder mit einer aktuellen Studie wird die Antwort erklärt. Und das wurde tatsächlich super gut angenommen. Also viele Kinderärzte haben diesen Service angenommen und irgendwann haben wir gemerkt, okay, das ist extrem viel Aufwand, was dahinter ist und es profitiert immer nur der einzelne Arzt davon. Und so ist dann über die Zeit die Konsilium-Hefte entstanden. Bis heute gibt es die, also einmal im Monat fassen wir die 10 relevantesten Fragen zusammen mit den entsprechenden Antworten, drucken die ab in einem Heft und senden sie an die gesamte Facharztgruppe. In Deutschland gibt es circa 6.000 bis 7.000 niedergelassene Kinderärzte, also in ihrer eigenen Praxis. Es gibt weitere 6.000 bis 7.000 klinisch tätige Kinderärzte und wir haben in unserem Pool noch weitere 6.000 Allgemeinärzte in eher ländlichen Gebieten, die einen hohen Kinderanteil haben. Also wir haben eine Zielgruppe von 18.000 Ärzten und an die senden wir einmal im Monat unaufgefordert diese Fragen weiter. Und das dritte Bestandteil, und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, dieses Konsilium müssen wir live.
Per Post? Per E-Mail?
Per Post, per Post. Also wir schicken wirklich so ein Magazin und es hat damit quasi, das ist das Magazin für Ärzte mit dem höchsten Impact. Also quasi jeder einzelne niedergelassene Arzt bekommt dieses, oder niedergelassene und Klinikarzt, die ich gerade erzählt habe, bekommt dieses Heft. Und der dritte Bestandteil des Konsiliums, und das ist der relevanteste, von dem du gerade gesprochen hast, sind unsere Fortbildungen. 1991 haben wir dann gesagt, wir müssen das Konsilium live machen. Und das erste Konsilium live, die erste Fortbildung war 1991 im Kurhaus in Wiesbaden mit 400 Teilnehmern damals. Und heute ist das Consilium Live, findet immer übers Wochenende über Christi Himmelfahrt statt, beim ersten Mal. Und wir wiederholen es immer im Herbst, am letzten Oktoberwochenende, meistens dann in Berlin. Und dieses Consilium Live hat heute pro einzelner Fortbildung 1200 bis 1500 Teilnehmer. Und weil du gerade erwähnt hast, dass es gutes Essen gab, ja, es gab gutes Essen, aber, und das ist mir auch ganz wichtig, hier zu sagen, diese Fortbildungen sind vom wissenschaftlichen Programm und von der Kaffee- und Mittagspause kostenfrei für die Ärzte. Alles andere, Parkticket, Anreise, Übernachtung und so weiter und so fort, wird auf eigene Kosten getragen. Und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Also die Ärzte kommen am Wochenende auf eigene Kosten zu uns, genießen dann eine wahnsinnig gute Fortbildung, die wirklich absolut hundertprozentig produktneutral, wissenschaftlich und praxisrelevant ist. Und weil diese drei Faktoren eingehalten werden, reichen wir jede einzelne Fortbildung, jedes einzelne Heft, jede einzelne Frage bei den Landesärztekammern ein. Und diese Landesärztekammern zertifizieren diese Services. Und damit bekommt jeder Arzt, der teilnimmt, der das Heft liest, der zum Kongress kommt, bekommt sogenannte CME-Punkte. Und ein niedergelassener Arzt muss verpflichtend 250 CME-Punkte in 5 Jahren sammeln. Er muss sich quasi stetig weiterbilden, um seine Kassenzulassung zu behalten. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Fund. Und wenn man sich dann mal so unser Marketing-Schaubild bei unserer Firmenpräsentation anschaut, dann sieht man, wir gehen nicht zum Arzt, sondern der Arzt kommt zu uns, indem er die Services in Anspruch nimmt. Und dort haben wir natürlich dann die Möglichkeit, in den Mittagspausen, in den Kaffeepausen, an unseren Ständen über unsere Produkte zu sprechen. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Vertrauen, was über die Jahre entstanden ist.
Das ist ja Best Practice Content Marketing, könnte man das ja.
Best Practice Content Marketing, genau, ja, und das sind die verschiedenen Bestandteile des Consiliums und es macht auch total Spaß und es hat ja mehrere Vorteile. A, meine Mutter hat es immer so schön erzählt, also gerade ein Kinderarzt, der hat ja meistens ein krankes Kind, also ein schreiendes Kind, eine hysterische Mutter eventuell, heutzutage vielleicht sogar noch einen hysterischen Vater im Wartezimmer. Er hat natürlich auch nicht die Zeit, unter der Woche dann in Ruhe mit einem Außendienstler über ein neues Produkt zu sprechen. Und bei uns kommt er am Wochenende auf eigene Kosten und dann ist natürlich eine gute Atmosphäre und dann spricht man darüber. Und das ist natürlich enorm vertrauensbildend. Und ja, und dieses Konzept haben wir uns über 30 Jahre aufgebaut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Pharmaunternehmen inzwischen versucht haben, dieses Konzept zu kopieren. Keiner hat es bis jetzt geschafft, weil du musst es wirklich über Jahre lang wirklich nachhaltig und vertrauenswürdig aufbauen. Meistens ist ein Unternehmen, was da gesagt hat, das machen wir jetzt auch, die hatten halt eine neue Innovation, wollten dann nach 2 Jahren Peak Sales erreichen, also die Umsatzspitze nach 2 Jahren. Und wenn dann ein neuer Geschäftsführer kam oder die Peak Sales erreicht waren, dann wurde alles wieder abgerissen. Das heißt, also das Vertrauen wirklich ist enorm, enorm groß. Und deswegen würden wir auch sagen, wir sind eigentlich ein Pharmaunternehmen, der natürliche Feind des Arztes. Wir würden uns schon wirklich als Freunde und Partner, gerade der Kinderärzte, aber inzwischen auch der HNO-Heilkundler, also der HNO-Ärzte und der Dermatologen.
Ich habe natürlich eine sehr kleine Stichprobe, aber quasi aus meinem Umfeld und ich kenne einige Kinderärzte, wird das auf jeden Fall bestätigt, dass das so ist. Dafür schon herzlichen Glückwunsch. So, jetzt, wo es bei euch ja so gut läuft und sozusagen die Kinderärzte euch so gern mögen, wie läuft es dann den Rest des Marktes? Vielleicht da kurz eine Anekdote sozusagen zu meiner Beratungskarriere. Ich habe, glaube ich, vor über 10 Jahren waren wir mal bei Böhringer in Ingelheim. Das war da ging es auch um das Thema, ja, ich glaube, ein paar Digitalthemen auf jeden Fall. Und ich war vorher noch nie bei so einem Pharmakonzern und ich war massivst beeindruckt. Es gefühlt, jeder Kreisverkehr in Ingelheim hat einen eigenen Gärtner mit dutzenden Rosen und überall stehen quasi teure Kupferobjekte rum und sozusagen goldene Leitplanken, ja, und dann, wenn man da auf dieses Gelände kommt, und das ist ja eine große Produktionsanlage, aber es gibt auch so ein paar Bürogebäude, riesige Brunnen, riesige Alleen, Hallen, also ich mir gedacht so, uiuiuiui, also hier scheint es ja zu laufen. Auf der anderen Seite habe ich aber gleichzeitig wahrgenommen, dass der Staat ja schon versucht, die Marge in diesem Markt rauszunehmen. Also es ist eigentlich schwieriger wird, nach vorne Geld zu verdienen. Als ich da war, konnte ich davon aber nichts merken. Also ich hatte das Gefühl, den Ingelheimern, denen geht's gut. Also da ist wahrscheinlich sogar der Kita-Pool beheizt. Ja. Wie muss ich mir heute, angenommen Pharmaunternehmer treffen sich, wie muss ich mir da das Stimmungsbild vorstellen?
Gute Frage. Also es kommt natürlich immer darauf an. Also ich glaube, der Pharmamarkt ist, also was du gerade beschreibst, dass du schon wahrnimmst, dass man versucht, die Margen zu drücken, das ist auf jeden Fall so. Ich will jetzt nicht behaupten, was ist die regulierteste Branche, aber ich würde sagen, die Pharmabranche gehört sicherlich zu den reguliertesten. Banken, Automobil ist sicherlich ähnlich reguliert. Und natürlich wird versucht, seit Jahren die steigenden Arzneimittelkosten und Ausgaben, gerade die zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung fallen, zu drücken. Und das sind wirklich 1995 hat es angefangen mit den ersten Instrumenten. Ich will jetzt gar nicht zu detailliert darauf eingehen, aber man muss wirklich unterscheiden zwischen unterschiedlichen Produkten. Also Boehringer Ingelheim ist ein klassisches, innovatives und forschendes Pharmaunternehmen. Also Boehringer Ingelheim investiert wirklich in die Forschung von neuen Wirkstoffen, in neuen Indikationsgebieten. Und wenn die dann ein Produkt haben, dann sind sie quasi ja nicht im direkten Wettbewerb, weil sie haben ja ein patentgeschütztes Präparat und sind damit mehr oder weniger preisfrei. So, und das hat natürlich zu enormen Preisen geführt. Ich meine, brauchen wir jetzt ja gar nicht Beispiele der letzten Jahre aufzuführen. Und das war natürlich in gewisser Weise eine gute Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Das ist aber vor ein paar Jahren durch eine Maßnahme, die sogenannte frühe Nutzenbewertung, also unterbunden worden in Deutschland. Heutzutage, wenn du ein neues, innovatives Arzneimittel einführst, und tatsächlich haben wir selber als Infektenfarm ein solches vor 3 Jahren eingeführt, deswegen kenne ich den Prozess persönlich sehr, sehr gut. Wenn du heute ein neues Produkt einführst, dann bist du im ersten Jahr preisfrei, musst aber in dem ersten Jahr mit einem sehr, sehr aufwendigen Dossier und mit sehr aufwendigen Studien zeigen, dass du, wie viel du besser bist als die aktuelle zweckmäßige Vergleichstherapie, also mit dem aktuellen Standard of Care. Und wenn du wirklich zeigen kannst, dass du deutlich besser bist, dann hast du die Möglichkeit, dann kriegst du deinen sogenannten Zusatznutzen vom GBA und dann gehst du im zweiten halben Jahr in Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband, also mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und verhandelst dann deinen Preis. Das heißt, auf die Art und Weise hat man jetzt schon diese komplette Preisfreiheit von innovativen Arzneimitteln reguliert. Nichtsdestotrotz, wenn man das mal anguckt, also deutlich über 50% der Kosten belaufen sich auf diese patentgeschützten innovativen Präparate. Die machen aber natürlich nur einen Bruchteil der Versorgung der Gesellschaft aus. Also der 70-80% der Versorgung machen tatsächlich generische Wirkstoffe aus. Penicillin, Beta-Blocker, Simvastatin zum Beispiel. Ich will jetzt nicht Fachwirkstoffe zu viel nennen. Aber die sind inzwischen patentfrei. Und da gibt es natürlich dann generischen Wettbewerb. Und da gibt es dann tatsächlich Maßnahmen. Also es gibt Preismoratorium seit 2009. Also wir dürfen seit 2009 keine Preise mehr erhöhen. Seit 3 Jahren jetzt ist es so, dass jedes Jahr zum Juni ein Inflationsausgleich stattfindet mit diesen Produkten. Aber das ist schon enorm. Es gibt sogenannte Rabattverträge. Also jede Krankenkasse, sagen wir mal jetzt die AOK als die größte, hat die Möglichkeit, alle 2 Jahre einen Wirkstoff auszuschreiben. Dann schreibt er alle Hersteller in Deutschland an, sagt, heute geht es um den Wirkstoff Simvastatin. Wer bietet mir für die nächsten 2 Jahre den niedrigsten Preis? Dann schickt jeder dann einen Brief hin und der wird an einem Tag geöffnet und dann wird geguckt, wer hat den niedrigsten Preis und der bekommt den Zuschlag für die nächsten 2 Jahre. Und das ist schon krass. Das ist für ein Pharmaunternehmen schon heftig, weil du kannst dir ja vorstellen, was passiert. Eine Preisspirale, die alle 2 Jahre nur in eine Richtung geht. Wenn du einen Zuschlag hattest, willst du ihn 2 Jahre später wieder haben. Also weißt du, okay, du musst weiter runter. Und der Wettbewerber weiß, okay, mit dem Angebot, was ich gemacht habe, habe ich ihn nicht bekommen. Also gehst du weiter runter. Und das ist wirklich ein Kampf. Und wenn du gerade bei diesen großen Wirkstoffen, wo es teilweise 40 Anbieter gibt, die verdienen wirklich nur noch ein paar Cent an einem einzelnen Produkt. Und was passiert daraus? Was resultiert daraus? Es resultiert natürlich daraus, dass du versuchst, deine Kosten für das Produkt immer weiter zu drücken. Und da findet natürlich eine Spezialisierung statt. Also die Wirkstoffe werden alle inzwischen in China oder in Indien hergestellt. Und selbst die Fertigarzneimittel, also dann die Tablette, wird dann inzwischen auch schon in diesen Ländern gepresst. Und teilweise gibt es nur noch einen Hersteller für ein Antibiotikum auf der Welt oder Ibuprofen. Gibt es, glaube ich, 5 Hersteller für den Wirkstoff Ibuprofen weltweit. Und letztes Jahr gab es eine Katastrophe in einem Herstellbetrieb und auf einmal gab es eine Lieferunfähigkeit für Ibuprofen. Also eigentlich unglaublich für so einen absoluten Commodity-Wirkstoff.
Ja, und das, heißt, was der Staat jetzt im Rahmen der Corona-Krise gefordert hat, da gab es ja jetzt, da gab es ja dann das Thema hier Handschuhe und Masken und genau, natürlich auch Medikamente sozusagen, schnell zurück die Produktion nach Europa, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich.
Nein, völlig verrückt. Also das möchte ich wirklich sehen. Also da müssten wir wirklich unser ganzes System, und ich will jetzt nicht aufs System raufschlagen, weil ich bin auch der Meinung, dass wir natürlich die gesetzlichen Krankenkassen entlasten müssen und dass man irgendwo natürlich natürlich einen Wettbewerb und die Kosten reduzieren muss. Aber wenn man jetzt sagt, wir wollen in Zukunft, dass Penicillin auch in Europa einen Herstellbetrieb gibt, der hat höhere Lohnkosten, der muss erstmal aufgebaut werden, der muss qualifiziert werden. Und der Wirkstoff und die Arzneimittel, die aus dieser Fabrik kommen, die konkurrieren ja mit den indischen und mit den chinesischen. Die verlieren ja jeden einzelne Ausschreibung bei diesen Rabattverträgen mit den Krankenkassen. Das heißt, du musst erstmal eine Fabrik bauen für teures Geld und die muss dann warten, bis die nächste Pandemie kommt, um dann zu laufen. Die läuft ja da nicht. Also dann gab es natürlich jetzt schon Ideen von Krankenkassen, man müsste das in diesen Rabattverträgen mit berücksichtigen, wenn der Wirkstoff in Europa produziert wird, dann hat man einen zusätzlichen Preisaufschlag von X oder sowas. Aber im Endeffekt, jeder hat doch ein Interesse, möglichst kurzfristig erfolgreich zu sein. Und das ist die Krankenkassen natürlich genauso. Die gucken natürlich nach dem niedrigsten Zuschlag. Und deswegen ist, also sorry, aber das kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass dieser Trend, dass die Wirkstoffe, gerade die klassischen Großen, die in Niedriglohnländer gewandert sind, dass die zurückkommen. Das ist also regulatorisch, wirtschaftlich unvorstellbar. Und jetzt nochmal, weil wir jetzt noch, ja, okay. Sorry.
Ja, ja. Mach ich, lass mal
das Ende. Ja, genau. Jetzt nochmal, vielleicht wäre das ja auch die Frage, wie du das gestellt hast. Jetzt musst du überlegen, also jetzt ist der Markt total reguliert. Es gibt diese frühe Nutzenwertung für die patentgeschützten Präparate und es gibt diese Maßnahmen wie Preismonitoring, Rabattverträge, Festbeträge für die generischen Wirkstoffe. Jetzt ist oben ein Deckel von den Kosten her und ich will mal wirklich, jetzt wenn ich die Chance habe, dann rede ich auch frei, wahrscheinlich mache ich ein paar politische Fehler, aber ist mir jetzt auch egal. Zum Beispiel, wir haben ein Präparat, das ist ein Hustenstopper für Kinder, der ist verschreibungspflichtig. Der ist unikat von uns, gibt es in ganz Deutschland keinen zweiten Hersteller, der so ein vergleichbares Präparat. Wenn das der Arzt verordnet, dann kostet das Produkt 14 Euro, wird aber natürlich für Kinder bis 12 Jahren zu 100% von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Das Produkt ist verschreibungspflichtig. Das bedeutet, jedes Produkt, was verschreibungspflichtig ist, gibt pauschal für den Apotheker für die Abgabe 8,35 Euro. Der bekommt 8,35 Euro und dann bekommt er noch ein paar Prozent auf den ursprünglichen Satz. Es gibt eine Arzneimittelpreisverordnung. Also wir können überhaupt nicht entscheiden, wer welche Marge bekommt. Der Großhändler bekommt eine gewisse Anzahl der Marge und es gibt ja immer noch die Mehrwertsteuer von 19%. Wenn du jetzt mal 14 Euro runterrechnest, wir verkaufen dieses Produkt für unter 2 Euro, also für 1,30 Euro oder so. Ein verschreibungspflichtiges Präparat, was unikat von uns ist, als Hustenstiller für Kinder. So, für 1,34 Euro. Gut, jetzt muss ich sagen, wir sind immer noch auskömmlich mit dem Produkt, weil es auch ein Produkt ist, was über einen hohen Absatz verkauft wird. Aber seit 2 Jahren gibt es in Deutschland eine Regelung, dass jedes verschreibungspflichtige Präparat serialisiert sein muss. Also jedes ist mit einem individuellen Code gekennzeichnet, sodass keine Fälschung stattfinden kann. Jetzt, auch das ist natürlich, hat jemand gute Gedanken gemacht, Arzneimittelfälschung zu unterbinden, aber dieses Produkt ist davon betroffen. Jetzt müssten wir uns einmal an einen Hub andocken, wir mussten, oder Produzent musste dann Serialisierungsmaschinen anlegen, die Apotheken müssen jetzt alle diese Vorrichtungen haben und so weiter und so fort. Also wir rechnen ungefähr mit 10 Cent zusätzlichen Kosten pro RX-Packung. So, wir sind im Preismoratorium, wir können nicht weiter hochgehen. Die Kosten für die Herstellung, übrigens das Produkt wird in Afghanistan produziert, es wird also pflanzlich in einem Rohstoff und du kannst dir ja vorstellen, was passiert ist in den letzten Jahren durch den Afghanistan-Krieg. Wir haben es dann nur aus Australien bekommen, damit wurden die Rohstoffpreise schon ums Doppelte so teuer. Also die Marge wird immer kleiner und das muss man tatsächlich sagen, macht uns aber als Nischenhersteller andererseits auch wieder ganz spannend, weil dadurch die Markteintrittshürden natürlich enorm zu, nach oben gehen. Also es macht ja für überhaupt keinen mehr Sinn, sich anzugucken, unser Präparat, das heißt übrigens Kabal, sich Kabal anzugucken und sagen, Mensch, das macht so und so viel Euro Umsatz, ja spannend, da wollen wir einen Teil vom Kuchen abhaben. Macht überhaupt keinen Sinn. Die Marge ist ein paar Cent und wenn sie was davon abhaben müssen, müssen die ja 30% runtergehen mit dem Preis und dann kriegen sie vielleicht 30% Marktanteil. Also das macht für ein Arzneimittel überhaupt keinen Sinn. Und du musst mal mindestens für ein generisches Produkt mal mindestens 1 bis 2 Millionen Euro Entwicklungskosten und 5 bis 6 Jahre rechnen. Allein der Zulassungsprozess, wenn du dann ein fertiges Dossier hast und dann es einreicht bei der Bundesoberbehörde, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, der Name ist ja mehrmals gefallen in den letzten Monaten, brauchst du ungefähr nochmal 1 bis 1,5 Jahre, bis du das Produkt einführen kannst. Also die Markteintrittshürden werden auch höher. Das heißt, diese ganzen Preis- oder Kosteninstrumente, Regulationsinstrumente, sind vielleicht sogar auch kontraproduktiv.
Okay, verstehe ich. Kommen wir mal zurück zur Ursprungsfrage. Großer Stammtisch heute der Pharma-Unternehmer und Pharmaunternehmer.
Ja, wie es ihnen geht. Ja.
Haben es alle schwer oder ist die Gesamtstimmung noch gut?
Nee. Also es kommt drauf an, was für also uns zum Beispiel, wir sind jetzt mit Unikatpräparaten in der Nische. Uns geht's gut. Also wäre alles gelogen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Aber auch hier müsste man differenzieren. Wir haben 130 verschiedene Produkte. Bei Caval geht es uns nicht so gut. Es gibt aber andere Produkte. Und das auch, sorry, jetzt komme ich wieder zu dieser Regel. Was machen wir denn? Wir sitzen ja hier und überlegen uns, wie geht's weiter? Was sind die neuen Produkte? Wir gucken inzwischen nach OTC-Produkten, also nicht verschreibungspflichtigen Produkten. Wir gucken nach Nahrungsergänzungsmitteln, nach Kosmetika und Internationalisierung ist für uns relevant. Also wirklich nochmal zu investieren in ein generisches, verschreibungspflichtiges Präparat aufgrund dieser vorhin genannten Punkte, macht für uns eigentlich nicht mehr richtig viel Sinn. Das heißt, wenn du jetzt ein Pharmaunternehmer bist, der klassisch generisch im RX-Bereich konkurriert mit indischen und internationalen Firmen, dann würde ich sagen, der guckt nicht so glücklich. Wenn du ein innovatives, forschendes Pharmaunternehmen bist, wie Boehringer Ingelheim und eine gute Forschung betreibst und spannende, innovative Produkte hast und natürlich global agierst, dann guckst du sehr glücklich. Und wenn du jemand bist wie wir, der quasi sich schon als innovativ versteht, natürlich nicht so hohe Aufwendungen hat in die Forschung, weil wir keine Wirkstoffe, dann geht es ja eigentlich auch noch ganz gut. Also insgesamt kann man im Pharmabereich natürlich Geld verdienen. Aber ich finde es auch richtig. Ich meine, wir verkaufen Gesundheit. Wir verkaufen keine, also jeder findet es schrecklich, wenn Pharmaunternehmen Geld verdienen, aber wenn Coca-Cola oder Tabakunternehmen Geld verdienen, dann jubelt jeder denen zu. Also
ja, genau. Ich glaube, wenn wir das Feld jetzt aufmachen, dann wären wir im Podcast, glaube ich, gar nicht fertig. Aber es gibt sicherlich so ein paar. Es gibt ein paar spannende Seiten an dieser Industrie, die nicht ganz einfach zu lösen sind. Du hast gerade schon einen Punkt genannt, der mich da besonders interessiert: Internationalisierung. Also ihr habt quasi Wirkstoffe und auch eine Vertriebsmaschine mit eurem Fortbildungsapparat, die extrem gut in Deutschland angenommen werden. Heißt das, weil ihr eben kein Consilium-ähnliches Modell jetzt zum Beispiel in Frankreich habt, dass ihr dort auch nicht an die Kinderärzte kommt? Oder ist das Gesundheitssystem in Frankreich so anders, dass das nicht funktioniert mit eurem Ansatz?
Also von unserem Gesamtumsatz machen wir ungefähr ungefähr 20% durch internationales Geschäft. Wir haben damit 2010 richtig aktiv, davor war es immer so ein bisschen opportunistisch, in die deutschsprachigen Nachbarländer haben wir mitverkauft, aber seit 2010 machen wir es richtig strategisch, gehen wir es an. Und hier muss man unterscheiden, also wenn ich jetzt das Unternehmen Infektofarm in allen Aspekten erklären würde, dann wird's lang dauern. Und ich habe einen Aspekt vergessen, und zwar wir sind nicht nur auf Kinderärzte fokussiert, wir haben noch einen zweiten Geschäftsbereich und der ist fokussiert auf Kliniken und Krankenhäuser und dort wirklich auf die Infektiologie noch. Und wir haben ein paar ganz wichtige Antibiotika, die man IV gibt in der Klinik, und zwar nicht für Kinder, sondern für Erwachsene auch bei ganz schwer zu behandelnden Infektionen. Also wenn vieles nicht mehr hilft, kommen unsere Präparate zum Einsatz. Und wir haben eine Substanz, das ist unsere Leitsubstanz, unser wichtigstes Produkt, das ist so ein Klinik-IV-Antibiotikum. Und das haben wir vor ein paar Jahren tatsächlich internationalisiert. Da haben wir in allen, ich meine, Europa ist ein Flickenteppich. Du hast in jedem Land eine eigene Zulassungsbehörde. Wenn du ein neues Präparat, ein innovatives, dann gehst du inzwischen über die EMA. Die EMA kennt ja inzwischen auch jeder durch die Impfstoffe. Aber wenn du nicht mehr patentgeschützte Wirkstoffe über einzelne Länder zulässt, dann gehst du in jedes einzelne Land an die Zulassungsbehörden. Und wir haben für unsere Leitsubstanz haben wir tatsächlich vor ein paar Jahren es geschafft, in allen relevanten europäischen Märkten eine Zulassung zu bekommen. Und dann gucken wir natürlich nach Partnern. Also wir arbeiten hier eigentlich mit einem Distributionsnetzwerk. Wir haben wirklich super Partner in allen Ländern. Und da fokussieren wir uns eigentlich nicht auf die niedergelassene Kinderheilkunde, sondern auf die Infektiologie, auf die Klinikinfektiologie. Wir haben allerdings zwei Baskets. Also wir gucken dann nach Partnern, die spezialisiert sind auf Krankenhäuser. Und auf der anderen Seite gucken wir nach Partnern, die doch spezialisiert sind auf die Kinderheilkunde. Da bauen wir gerade ein Portfolio auf an spannenden Produkten. Das macht aber natürlich für einen Partner erst Sinn, wenn er mehrere Produkte hat. Weil die einzelnen Produkte sind dann doch so klein, dass es sich nicht lohnt, da was wirklich eine neue Zielgruppe wirklich aufzubauen. Und diese Partner, mit denen wir arbeiten, die haben meistens den klassischen Ansatz. Also die arbeiten mit Außendienst. Und ich habe ja erwähnt, vor 4 Jahren haben wir in Österreich eine eigene Niederlassung gegründet. Auch dort arbeiten wir mit dem klassischen Außendienst. Und nächstes Jahr starten wir in einem großen europäischen Land und auch dort arbeiten wir mit dem klassischen Außendienst. Tatsächlich haben wir hier sogar da haben wir das Produkt schon länger am Markt durch einen Partner gehabt und jetzt ist der Lizenzvertrag ausgelaufen und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir quasi einen großen Teil des Teams übernommen haben und das Geschäft selber machen. Für uns auch spannend, weil wir natürlich auch eine gewisse Marge damit verdienen können.
Ja. Wenn ich jetzt so in meinem Umkreis nachhorchen würde, Pharma, ja. Apotheken, Ärzte, dann war der Fokus, würde ich mal sagen, in meiner Blase vor allem der Online-Apotheken-Bereich. Und da hat er quasi ganz eigene Herausforderungen. Da gab es ja mit Zurose eine ganze Menge Konsolidierungseffekt in den letzten Jahren. Da kämpft irgendwie jeder für das E-Rezept, dass man quasi auch RX-Wirkstoffe dort kaufen kann. Aber auch der OTC-Markt war schon groß und attraktiv genug, um da entsprechende Konsolidierung zu ermöglichen. Trotzdem ist quasi diese Branche erwarten im Grunde genommen alle, bis man tatsächlich sein Rezept dann auch per App zur Rose einlösen kann, dann kommt quasi am nächsten Tag ein Paket. Etwas, was der klassische stationäre Apothekenverband sicherlich versucht, so lange wie möglich zu verhindern, um die Nahversorgung sozusagen aufrecht zu erhalten. Sozusagen. Du kennst die Argumente, da ist ja quasi, da hat ja quasi jede Seite so eine ganz eigene Sicht auf den Markt. Wenn du jetzt ein Gründer wärst, so mit Digital-Background, würde es aus deiner Sicht noch Sinn machen, in diesen, sagen wir mal, benennen wir mal die Branche so Versandapotheken, Versandmedikamentemarkt, da was zu tun oder ist das eigentlich der falsche Blick?
Alex, da kann ich hier wahrscheinlich gar nicht eine total valide Antwort zu geben. Ich glaube, jetzt in der Versandapotheke zu starten, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also es gibt ja zwei große Player in Deutschland und Europa eigentlich auch. Das ist einmal die Shop-Apotheke und einmal der Zurose-Konzern. Doc Morris ist so sicherlich die Leitmarke. Aber das sind die zwei großen Player. Die haben so enorm konsolidiert in den letzten Jahren. Also MedPacks, Übernahme und so weiter und so fort. Die machen, glaube ich, zusammen 70-80% Marktanteile aus. Eher wachsend. Und ich glaube, Zurose hat sich jetzt zusammengeschlossen mit Zava auch. Zava ist einer der ganz großen Telemedizin-Anbieter. Also da siehst du ja schon, wo es hingeht. Ne? Ich meine, du bist irgendwo am Rechner, hast eine digitale Sprechstunde mit deinem Arzt, der verordnet dir eine Verordnung, am nächsten Tag kriegst du es direkt von Zurose geschickt. Also die haben die komplette Wertschöpfung und wahrscheinlich, wenn man mit denen im Hinterzimmer redet, dann reden die schon darüber, dass die irgendwann auch die ganze Wertschöpfung der Arzneimittelproduktion noch haben. Also gerade bei den großen Wirkstoffen, die kennt man ja alle, Omeprazol, Simvastatin, alle Beta-Blocker und so weiter und so fort, Antidiabetika, Metformin und sowas, die sind ja, das ist ja Commodity. Da gibt es Zulassungen, die kann man sicherlich produzieren, hat man wahrscheinlich noch das Produkt hinten dran. Da hat man natürlich
Um das Argument kurz zu verstehen, also dein Argument wäre, es gibt dann quasi eine Zurose Eigenmarkenkollektion.
Genau, gibt es ja jetzt schon.
Genau. Und da sozusagen Hustensaft, sozusagen Kopfschmerz.
Ja, genau. Gibt es auch jetzt schon. Also wenn du in die Apotheke gehst, in deine stationäre Apotheke und es ist eine Apotheke, die gehört zu irgendeinem Apothekenverbund, dann gibt es da auch schon die Elac Aspirin oder Cetirizin oder Ibuprofen oder Diclofenac Gel oder sowas. Das sind auch schon Eigenmarken, die dahinter stehen. Also das ist natürlich schon, man sieht es ja, in England ist es ja so, da ist in Deutschland, also es ist wirklich regulatorisch auch wieder total komplex. Also in Deutschland ist es ja auch so, dass du als einzelne Apotheker nur eine Apotheke haben und führen darfst und weitere drei Filialapotheken. So, das heißt, du hast einen Verbund von vier. Jetzt gibt es natürlich Apothekenkooperationen, aber trotzdem sind es einzelne Verbünde. In England zum Beispiel, da gibt es ganze Ketten. Da gibt es Boots, das kennt jeder. Und die haben ihre eigenen Marken und da hast du als Hersteller auch nicht mehr viel zu lachen. Ne? Wenn du da irgendwie in der Apotheke sein willst, dann diktieren die dir den Preis, ne? In der Apotheke. Und wahrscheinlich wird das auch, wenn die Versandapotheken noch weiter an Marktanteilen gewinnen und weiter an Macht, dann wird es wahrscheinlich ähnlich laufen.
Ist denn dein Interesse als Pharmaunternehmer eigentlich eine sehr starke Zersplitterung des Marktes, wo du sagst, eigentlich ist es für dich vorteilhaft, wenn es viele, viele Player gibt, viele Großhändler, viele Apotheken, oder siehst du einen strategischen Vorteil, wenn es quasi ein starkes Zurose, Shop-Apotheke oder andere Konglomerate gibt, weil du sagst, okay, dann entwickle ich mit denen Eigenmarke für Generika. Und wer dann.
Da sind wir, wir spielen in dem Spiel nicht mit. Also da muss ich sagen, das kann ich zum Glück einigermaßen entspannt von außen beobachten. Ich finde, die Vorortapotheke hat, also ich bin selber Apotheker und ich habe ein großes Interesse, dass es viele gute Vorortapotheken, das ist die tägliche Versorgung der Gesellschaft läuft über die Vorortapotheke und da ist auch wirklich die Beratung sichergestellt, da ist auch sichergestellt, dass das Produkt auch entsprechend gestort wurde, also gelagert wurde. Ich meine, wenn du über eine Versandapotheke was bekommst, dann kann es ja sein, dass das Päckchen vor der Tür liegt und erstmal einen ganzen Tag bei 40 Grad wäre es noch sichergestellt, dass das Arzneimittel noch die entsprechende Qualität hat. Aber der Apotheker hat sehr, sehr hohe Anforderungen an verschiedene hohe Regularien, wie das Produkt gelagert werden muss und so weiter. Du hast die Beratung immer vor Ort und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Versandapotheke ist da, sie wird immer mehr kommen. Sie spielt, hat auch einen unfairen Vorteil, muss man sagen. Ich meine, die ganzen Versandapotheken sind nicht in Deutschland angesiedelt. Zur Rose sitzt in der Schweiz und die Shop-Apotheke sitzt in Holland. Damit sind sie nicht an Arzneimittelpreisverordnungen gebunden. Sie können auch auf Rezept einen Euro geben. Also wir haben ja immer mit, schenkt unser Rezept und für jedes Rezept kriegt ihr einen Euro Rezeptgebühr. Das darf der Apotheker, der niedergelassene Apotheker darf das nicht. Wenn du in Deutschland als Apotheke ansässig bist, darfst du keine Rabatte geben auf verschreibungspflichtige Präparate und auch keine Incentives für ein Rezept, weil ein Rezept ist natürlich viel wert. Ne? Habe ich gerade erzählt, selbst ein Ibuprofen, wenn es verschreibungspflichtig ist, kriegt der Apotheker pauschal erstmal 8,35 Euro. Das ist schon ein sehr attraktives Geschäft. Wohingegen man sagen muss, wenn ein Präparat 200 Euro kostet, kriegt er auch
8,35 Euro. Warum bekommt er das denn überhaupt, diese 8,35 Euro?
Ja, das
hat ist einfach eine Produktmarge.
Nee, die Produktmarge hat er nicht. Nee, er kauft das Produkt. Also wir setzen als Hersteller fest, ich verkaufe das Produkt für 10 Euro und dann gibt es ein System, der zahlt Preisverordnung, das rechnet mir dann alles aus. Wenn ich 10 Euro verkaufe, was ein verschreibungspflichtiges Produkt ist, dann darf der Großhandel für den Preis 11,21 Euro, ist dann der Apothekeneinkaufspreis, zu 11,21 Euro kauft der Apotheker ein und der hat dann den Verkaufspreis, den Nettoverkaufspreis plus Mehrwertsteuer. Und das ist dann der Apothekenverkaufspreis, der AVP. Aber die Produktmarge errechnet sich immer aus der Zahlenpreisverordnung und da sind immer 8,35 Euro dabei für ein verschreibungspflichtiges Produkt. Wie gesagt, bei Kabal, wo wir es für 1,60 Euro verkaufen, das Produkt 14 Euro kostet in der Apotheke, hat der Apotheker den größten Teil davon. Aber bei einem Produkt, was 1.000 Euro kostet, da bekommt der Apotheker auch nur 8,35 Euro plus ein paar wenige Prozent von dem Einkaufspreis, sagen wir mal nicht 8 Euro, da hat er 30 Euro an dem Produkt bei 1.000. Da hat er natürlich ein Riesenrisiko. Also es gibt viele Apotheker, die inzwischen lieber die preiswerten Produkte als verschreibungspflichtige Präparate haben, weil du hast ein gewisses kleines Risiko, wenn du einen Fehler machst, eine Abgabe oder wenn das Produkt kaputt geht bei dir im Lager, so kriegst du natürlich viel mehr Geld für im Verhältnis als bei einem Produkt, was teuer ist. Viele Patienten gehen ja in die Apotheke und sagen, Mensch, der Apotheker müsste mir doch dankbar sein, ich trage ihm jeden Tag hier ein Rezept rein, wo er 20.000 Euro Umsatz mitmacht, aber der Umsatz ist tatsächlich kein Deckungsbeitrag in dem Fall. Also das ist... Das ist tricky. So, aber wo sind wir jetzt noch zur Konsolidierung?
Wir haben gehört, die Beratung des Gründers, da sind wir immer noch sozusagen. Also genau, die Versandapotheke soll er nicht mehr gründen.
Den Mut hätte ich tatsächlich nicht. Beziehungsweise, wenn man irgendwie eine Lücke findet, dann muss man schnell sein, dann muss man hoffen, dass man ein gutes Angebot bekommt und dann wird man konsolidiert in den zu Rose oder Shop-Apothekenmarkt. Genau, also das würde ich glaube ich nicht mehr machen. Und man braucht sich nichts vorzumachen, der Markt wird natürlich weiter wachsen. Also die Versandapotheken haben natürlich auch enorm profitiert jetzt von Corona. Die Leute haben das erste Mal tatsächlich mal ausprobiert und genutzt. Mhm. Und wenn die Sache ist ja auch, die Leute haben dann auch einen Account bei Shop-Apotheke oder bei Zurose. Warum sollten sie jetzt nochmal einen zusätzlichen Account bei Supergraf Apo einrichten? Also nee, und du musst ja überlegen, was die für Vorteile haben. Ich meine, die sprechen uns ja an und wir haben noch keine einzige Kooperation abgeschlossen, weil die natürlich auch eine hohe Marktmacht haben. Ne? Die sagen, wenn Ibuprofen eingeben wird bei uns und euer Produkt als erst angezeigt werden soll, dann wollen wir ein WKZ, also einen Werbekostenzuschlag von X und wir wollen direkt bei euch einkaufen. Und wollen dann natürlich hohes Conti. Wenn es verschreibungspflichtig ist, darf man ja keine Rabatte geben. Aber bei OTC-Produkten, und man muss ja sagen, bei den Versandapotheken wird noch 80% über OTC gemacht. Oder viel mehr, glaube ich, noch. Ich glaube, RX findet noch überhaupt nicht statt. Das könnte sich natürlich mit dem E-Rezept ändern.
Okay, dann bleibt uns quasi ja noch eine neue, sozusagen, neue Hoffnung, die jetzt in den letzten Jahren ja aufgekommen ist durch Corona. Da hat jetzt natürlich das Thema BioNTech und Co. An Fahrt aufgenommen. Ist das eine neue Kategorie von Pharmaunternehmen, die jetzt auch in den Markt kommt, die vielleicht auch in diesem Bereich Kinderheilkunde kommt? Du hast ja selbst gesagt, ihr seid noch gar nicht im Impfstoffbereich unterwegs, kann was kommen, aber seid ihr noch nicht unterwegs. Aber es hat ja so ein bisschen dazu geführt, merke ich auch so in meinem Umfeld, also Health Tech wird deutlich attraktiver zurzeit, weil man sowas wie BioNTech, das ist natürlich eine Traumgründergeschichte.
Genau, aber ich glaube jetzt, also diese Firmen, diese Health-Tech, Biotech-Unternehmen, die gibt es wirklich sehr, sehr viele. Die meisten sind natürlich in den USA angesiedelt. Und jetzt ist natürlich wirklich diese absolute Traumgeschichte von BioNTech hier aus Mainz. Ich meine, die haben halt einfach eine ganz spannende Technologie mit ihrer mRNA-Technologie. Und ich meine, da ist einfach alles richtig gemacht worden. Ganz frühzeitig erkannt, dass man, was hier auf uns zukommt, und dann rechtzeitig eben mit Hochdruck das Unternehmen auf einen Impfstoff geprimed. Und natürlich wird über diese mRNA-Technologie in Zukunft ganz viele, ganz spannende neue Therapieoptionen. Eigentlich ist es ja war es ja onkologisch orientiertes ja. Unternehmen. Jetzt hat es aber tatsächlich ja die Chance gesehen über mRNA. Ist ja quasi nichts anderes als ein Bauplan, den du initiierst, und der Körper baut dann anhand dieses Bauplans ein Protein nach. Und dieses Protein simuliert ja dieses Spike-Protein des Virus. Und daraufhin bildet der Körper selber Antikörper gegen dieses gebaute Protein, und damit hast du deinen Antikörper und damit hast du halt deinen Immunschutz. Und ich meine, die Idee hatten ja die Gründer von BioNTech nicht alleine. Es hat ja auch Moderna und hier
CureVac.
CureVac, genau. Ja. CureVac. Aber BioNTech hat es tatsächlich am schnellsten und am besten gemacht. Also ist einfach eine tolle Geschichte. Und es macht einen natürlich total stolz, dass es ein deutsches Unternehmen war. Und das, hoffentlich kommen noch weitere solche Geschichten. Aber wenn man wirklich tief drin ist in der Pharmaentwicklung, muss man sagen, es gibt natürlich auch, jetzt ist Corona halt so ein allumfassendes Thema gewesen und jeder hat darauf geachtet, deswegen ist es auch so prominent natürlich in die Öffentlichkeit gekommen. Aber es gibt so viele spannende Startup-Unternehmens oder Health-Tech-Unternehmens in den USA, die so spannende Therapieoptionen bringen. Ich habe einen guten Freund, der da ganz früh drin ist, sich die ganze Forschung in der ganz frühen Phase anguckt. Also enorm, was da noch kommt.
Also du sagst, mRNA wird nicht das Ende sein. Es beginnt jetzt quasi so eine neue Welt der sozusagen der Therapieoption. Wenn du jetzt quasi für dein Unternehmen was wünschen könntest, also die meisten, die ja hier sind im Podcast, Händler oder Hersteller, haben ja so immer dieses Absatzinteresse. Die sagen ja, okay, wie kann ich noch mehr Marktanteil gewinnen? Wie komme ich günstiger an Kunden? Gibt es für mich noch günstigere Marketing-Kanäle? Wie kann der Kunde loyaler sein? Kann ich noch eine Art Software-Business auf meinen Produktverkauf obendrauf machen, damit ich noch Services verkaufe oder so quasi im Sinne von Druckerpatronen nochmal hinterher schicken kann? Sind das auch so? Sind das quasi Dinge, die dich im Business nicht beschäftigen, oder guckst du lieber auf deine Produktpipeline und sagst, okay, was sagen mir eigentlich die Kinderärzte, was brauchen sie, wo sind die größten Probleme? Lass mal lieber gucken, dass wir dort auf der Angebotsseite was Spannendes schaffen, und der Rest macht sich davon ganz alleine.
Ja, also Alex, natürlich beides, aber letzteres primär. Also wir gucken, da ist unser ganz großer Fokus drauf. Wir gucken, wie können wir unsere Produktpipeline, unsere Angebote verbessern und erweitern. Wir gucken ja nicht nur stoffliche Arzneimittel, Medizinprodukte an. Es gibt inzwischen in Deutschland als Referenzland weltweit, gibt es auch sogenannte DIGAs, das sind digitale Gesundheitsanwendungen, also Apps auf Rezept. Wenn du wirklich nachweisen kannst, dass du einen Versorgungsvorteil mit einer digitalen Anwendung hast, kannst du zulasten der Krankenversicherung vom Arzt so eine App verordnet bekommen. Und da gibt es natürlich, da passiert enorm viel. Es gibt inzwischen vom BfArM, glaube ich, 20 zertifizierte DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen schon. Da sind so tolle Sachen mit dabei, und da werden die nächsten Jahre viele Dinge kommen. Sowas gucken wir uns natürlich auch an. Aber primär gucken wir haben unseren Channel, wir haben unser Consilium, wir haben unser Ohr an der Schiene, in dem wir jeden Tag im Kontakt sind mit den Kinderärzten. Wir kriegen ja auch durch diese Fragen, die uns erreichen, im Fragen und Antworten. Das sind 35 pro Tag. Übrigens 50% davon gehen um den Themenkomplex Impfstoffe. Das zeigt auch, wie wie produktneutral dieser Service ist. Ne? 50% der Fragen gehen zu einem Produkt, wo wir gar kein Produkt haben, wo wir nichts anbieten. So. Also wir kriegen natürlich mit, wo ist der Medical Need und versuchen, neue Produkte primär zu entwickeln. Aber wir haben in den letzten Jahren auch eine Tochterfirma gegründet, die heißt Pedia. Die fokussiert sich mehr auf Mütter und auf die Kinder selbst. Deswegen haben wir auch einen Instagram-Account, aber der ist noch klein. Wir gucken natürlich, wir wollen für unsere Zielgruppe da sein, auch für die Mütter und für die Patienten selbst. Aber unser primärer Schwerpunkt sind natürlich die Ärzte. Und hier gucken wir tatsächlich, also unser Consilium-Channel ist mit unserem Fragen-Antworten-Service, mit den Kongressen und mit den Heften irgendwie natürlich auch voll. Ne? Und da gucken wir schon, was gibt es für spannende neue Möglichkeiten. Ich habe dir das ja vorhin offline schon erzählt. Also wir starten jetzt im September tatsächlich mit einem eigenen Podcast auch, also vom Arzt für Arzt, wo es dann immer eine Stunde um ein spannendes Thema geht. Das sind natürlich einfach zusätzliche Services, die wir anbieten, zusätzliche Kontaktpunkte natürlich auch, um unsere Zielgruppe eng an uns natürlich zu binden und das Vertrauen weiter zu stärken. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, spannende Produkte einzuführen. Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt enorm gewachsen sind in den letzten Jahren und wir sind, ich glaube, das kann man so sagen, schon klarer Marktführer im Bereich der Kinderheilkunde, wir werden natürlich auch total spannend für internationale Großkonzerne. Also wir arbeiten mit den größten Pharmaunternehmen der Welt zusammen, von Novartis über GSK, über MSD, also Merck Sharp & Dohme. Wenn die ein Produkt haben, was in der Kinderheilkunde relevant und spannend ist, dann macht es für die auch keinen Sinn, in Deutschland eine Außendienstlinie mit 50 Mann aufzubauen, um mal für 2 Jahre ein Produkt zu bewerben. Und die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, indem sie mit uns kooperieren, für Deutschland die Produkte zu vertreiben. Vor 10, 20 Jahren war es noch schwierig, uns als attraktiven Partner darzustellen, aber inzwischen, wenn sich ein Unternehmen mit Deutschland beschäftigt und guckt, wer ist die beste Zugang zur Kinderheilkunde, dann kommt er zwangsläufig auch auf uns.
Sehr cool. Das war ein sehr schöner Rundumschlag sozusagen in die Welt der Pharma-Unternehmen. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und auch ein paar spannende Gedanken noch mitgenommen. Also liebe Gründer, die hier zuhören, gründet keine Versandapotheke mehr. Das macht keinen Sinn mehr, aber es kommen noch viele andere spannende Sachen. Ich hoffe, wir nehmen bald einen zweiten Teil auf. Erstmal vielen Dank und schöne Grüße von meiner Frau, soll ich ausrichten.
Ja, vielen Dank, Alex. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe keine politischen Fehler gemacht, aber ist mir ehrlich gesagt auch jetzt egal gewesen. Hat großen Spaß gemacht und freue mich auf den zweiten Teil.
Das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, sonst landen wir noch weiter hinter diesen ganzen Aktienpodcasts, die jetzt überall aus dem Boden schießen und dann kann gar keiner mehr was über E-Commerce lernen. Und ich bin langsam dabei, die Gästeliste für 2022 vorzubereiten. Die Gäste werden ja immer exponierter, die wollen sich da auch selber auf den Podcast vorbereiten können. Da muss man die also lange im Voraus anschreiben teilweise. Wenn ihr eine Wunschliste habt, Gäste, die unbedingt 2022 in den Kassenzone-Podcast kommen sollen, dann sagt bitte Bescheid. Gleichzeitig könnt ihr auch nochmal vorbeischauen im Commerce Talks Podcast. Das ist der Podcast, den ich auf Englisch mache mit Entscheidern aus dem Handel und von Herstellern aus der ganzen Welt. Da war zum Beispiel letzte Woche zu Gast der Chef von Ocado Solutions. Habe ich noch nicht geschafft hochzuladen, aber wenn ihr den Podcast abonniert, kriegt ihr automatisch Bescheid, wenn das live ist. Müsste auch nächste Woche der Fall sein. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.